Kulturgespräche. Hallo und herzlich willkommen zu Tourgespräche. Mein Name ist Markus Viehweg, ich bin Bassist und seit vielen Jahren auf Tour. Dabei treffe ich immer wieder auf Menschen, die sehr interessant sind und spannende Sachen zu erzählen haben über ihr Leben, ihren Job und natürlich über die Musik. In diesem Podcast möchte ich euch deshalb mal die Leute vorstellen, die nicht immer ganz im Rampenlicht stehen, sondern durch ihre Arbeit als Instrumentalisten, Backliner oder Techniker die großen Shows überhaupt erst möglich machen. Und damit herzlich willkommen zur Episode Nummer 21. Tut mir leid, dass es wieder ein bisschen gedauert hat, aber wie ihr wisst, mache ich den Podcast hier ja quasi an vorderster Front und das bedeutet im Showbusiness halt manchmal, dass unvorhergesehene Ereignisse die ganze Sache ein bisschen verzögern. Ich kann euch aber sagen, ich mache es wieder gut, denn diesmal habe ich einen absoluten Wunschkandidaten von mir mit dabei. Der gute Mann hat viele Jobs. Er ist unter anderem Monitortechniker bei Sarah Connor, FOH-Techniker bei Grönemeyer oder Produktionsleiter bei Max Giesinger. Das sind immer nur ein paar Namen, die man nennen könnte. Im aktuellen Fall hat er mich eingeladen zu den Produktionsproben von Bibi und Tina, einem Musical, das durch die größten Hallen der Nation tourt. Hier ist er verantwortlich für die gesamte Soundcrew. Und wo wir gerade bei Sound sind, wie so oft fand unser Gespräch mal wieder in einem akustisch katastrophalen kleinen Betonwandraum statt. Denn bei größeren Produktionen hat man oft das Problem, dass man keine Räume findet, in denen man einfach auch mal ungestört sein kann für eine gewisse Zeit. Aber trotzdem habe ich mir diesmal weniger Sorgen um die Soundqualität gemacht als sonst. Denn ich hatte diesmal einen tollen Partner dabei. Die Firma DPA Microphones hat mir ihren besten Mann geschickt, der mich für diese Episode mit dem brandneuen iPhone Audio Interface D-Wise und zwei Ansteckmikrofonen ausgestattet hat. Wie ich finde, ist das eine Monster-Kombi, die ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schaut doch mal bei dpamicrophones.com vorbei. Nun aber genug der Vorworte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Tobi Weiser. Ja, geil. Dann herzlich willkommen in meinem Podcast und schön, dass du da bist oder dass wir hier sein dürfen in diesem fantastischen Backstage-Raum.
Ja.
Ja, das letzte Mal haben wir uns auf dem Kreuzfahrtschiff gesehen. Auch geil. Jetzt sitzen wir irgendwo in Berlin und im Backstage von Bibi und Tina.
Ja.
Schon crazy.
Kontrast auf jeden
crazy Fall. Life, was wir da am Start haben.
Ja. Ja.
Wenn du dir mal vorstellen würdest, du würdest über die Straße latschen und dann kommt jemand und sagt, du bist so interessant, erzähl mir mal, was du machst. Was wäre deine Antwort?
Das ist in der Tat, sag ich mal, eine gute Frage und dann denkt man so drüber nach. Und wenn man es jetzt auf den Beruf des Toningenieurs, sag ich mal, bezieht, dann sag ich oder dann kann ich ganz klar sagen, ich mache das andere oder das Konzert Zuschauer oder Besucher ein bestmögliches Klangereignis halt erfahren. Weil es ist doch so aus meiner Sicht elementar, dass man eben nach einem 2-Stunden-Konzert aus einer Halle rausgeht und nicht die Ohren klingeln und es trotzdem ein fetter, guter und vor allem sprachverständlicher Sound ist. Gerade wenn man mit deutschen Künstlern zusammenarbeitet, da haben wir uns ja schon oft gesehen. Also das ist ja was ich oft mache und da ist doch die Sprachinformation wichtig. Stellt euch vor, im Prinzip, keine Ahnung, Künstler X, jemand ist Fan, nimmt die Freundin mit oder Freundinnen, ja, und die kennen das vielleicht nicht, gehen das erste Mal auf so ein Konzert und verstehen nicht, was da auf der Bühne gesungen wird. Ja. Dann ist es halt doof. Ja, dann kann man zwar Party machen, aber ist nicht so gut. Und wenn man es da halt schafft, im Prinzip für diese Erstbesucher es auch so hinzubekommen, dass halt die Sprachverständlichkeit am Start ist und trotzdem die Musik Fundament hat, dann ist das im Prinzip eine gute Geschichte. Ja, und das ist das, was ich mache. Also ich versuche, wie gesagt, das bestmögliche Klangereignis für die Konzertbesucher zu generieren.
Hm. Ja, das ist schön umschlossen. Lass mal ganz kurz ein bisschen drüber reden, wie du da reingekommen bist. Was war denn dein Werdegang? Kann man studieren oder wie auch immer? Ich glaube, da gibt es 1000 Wege. Wie war deiner?
Kann man machen. Im Prinzip war es bei mir so, ich bin damals aus der Schulzeit raus, Schülerband, irgendwie infiziert worden und habe halt gemerkt, dass mir das mit den Instrumenten ganz gut gefällt. Habe dann relativ schnell so übernommen, baue mal das Mischpult auf und die zwei Lautsprecher, die es halt gab. Mhm. Darüber hinaus ganz, ganz viel mit der eigenen Band Musik gemacht. Und dann war eigentlich nochmal so ein Grundstein gelegt. Dann habe ich jemanden kennengelernt, habe da ein bisschen Jobs gemacht, Wochenends. Immer mal kleine PRs aufgebaut und etc. Dann waren es schnell die ersten Festivalwochenenden während der Ausbildungszeit. Und nach der Ausbildung war im Prinzip klar, ich mache mich selbstständig und dann bin ich auch in den Tourbus gestiegen. Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Energieanlagenelektroniker. Wir haben ganz, ganz viel, habe ich Glück gehabt, beim Ausbildungsbetrieb im Messlabor verbracht. Das heißt halt irgendwie RC-Kreise, Schwingkreise, den ganzen Kram, Oszilloskop, ganz viel, dass man halt weiß, was passiert, wenn halt elektrisch im Prinzip ein Strom fließt. Wie hängt das zusammen? Das spielt natürlich rein. So wie gesagt, dann nach der Ausbildung direkt in Tourbus und dann war auch eigentlich keine Zeit mehr, irgendwas zu studieren, ja. Weil dann war ich erstmal 3 Jahre unterwegs.
Okay.
Und dann ging das alles so weiter. Und dann, ja, und dann von einer Empfehlung zur nächsten Empfehlung und ja, immer am Ball bleiben, sag ich mal.
Das ist ein guter Punkt, wenn du sagst, früher gab es das Mischpult, dann gab es 2 Kabel, dann gab es 2 Boxen. Jetzt sind wir hier in der Produktionsgröße, ihr spielt dann Hallen auf der Tour, so 10.000er, kann man das so sagen?
Ja.
Prozessarena, so Sachen?
Ja, wir spielen die großen Arenen,
ja.
Die Oberränge bleiben aber bis auf wenige Ausnahmen zu, weil man produzentenseitig sagt, man will das junge Publikum nicht zu weit weg vom Geschehen sitzen haben. So, das ist halt elementar. Aber wir spielen die großen Hallen und wir haben Kapazitäten, sag ich mal, von 6 bis 10.
Ja, okay. Aber ich denke, es sind nicht 2 Boxen und 2 Kabel und ein Mischpult, was da ranhängt, sondern ich glaube, es ist spannend zu sehen für jeden, der so eine Produktion noch nicht von innen gesehen hat. Wie ist denn da der Aufbau? Oder bist du zum Beispiel, oder fangen wir mal andersrum an, die Planung. Kommen die zu dir, sagen, wir wollen, dass alle gut was hören und dann sagst du, okay, dann brauchen wir das. Oder haben die schon irgendwelche Pläne und du musst mit dem arbeiten, was da ist?
Nee, hier ist es im Prinzip so, dass wir letztes Jahr, als die Produktion das erste Mal auf die Straße ist, zu einem frühen Zeitpunkt hat man mich gefragt. Mhm. Dann habe ich mein Team zusammengestellt. Wir haben uns überlegt, wie machen wir es? Mhm. Und gemäß den Informationen, die vorlagen, also Liveband, Darsteller, Musical-artig mit viel Sprache dazwischen, mhm. Ne, viel Dialog. Und dann haben wir was ausgearbeitet und damit sind wir letztes Jahr im Prinzip dann los.
Okay, das heißt, alle Menschen, die sich darum kümmern, dass die Leute gut hören, sind alle von dir zusammengestellt.
Genau.
Okay, na, das ist natürlich super. Dann ist das der Regelfall bei so Großproduktionen?
Naja, ich sage mal, Markus, das Thema ist ja in einer Produktionsgröße, wo es halt, sag ich mal, doch viele Menschen betrifft, wenn vielleicht was nicht richtig läuft, dann geht man in der Regel hin und sucht sich das Team zusammen, wo man weiß, man kann sich drauf verlassen, auf die ganzen Geschichten. So, dann ist es auch so, es ist ein sehr, sehr stressbehafteter Job, den wir hier haben. Wie gesagt, wir haben es mit vielen Darstellern zu tun, jetzt 18 an der Zahl, die auf der Bühne stehen. Da hat jeder seinen eigenen Monitormix. Wenn da jemand am Monitorpult steht, der halt, sag ich mal, nicht stressbelastbar ist und halt schon beim zweiten Mal, ich brauche hier noch was, vielleicht mal schon so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt, ist schwierig. Da braucht man gute Leute. Und natürlich auch um das Verständnis, wenn ich jetzt vorne am Pult stehe, wie stelle ich mir das vor, wie muss das halt abgebildet werden? Da muss das System dann natürlich halt das auch verstehen, wie mein Mix funktioniert und umgekehrt. Ich muss halt wissen, ich kann mich auf den Systemmann verlassen, dass es auch oben passt. Also deswegen stellt man sich in der Produktionsgröße im Prinzip in der Regel das Team zusammen.
Schon, genau. Ja. Okay. Mhm. Und Entscheidungen über Equipment, wie läuft das? Du bist dann quasi der Teamchef, könnte man das so sagen. Ne? Mhm. Entscheidest du dann auch alle Dinge oder besprecht ihr euch? Thema, was für Pulte nehmen wir, was für Mikros nehmen wir und sowas. Wie läuft das?
Also grundsätzlich gibt man natürlich ganz klar, sag ich mal, einen Wunsch vor. Mhm. Und dann muss man natürlich unterm Strich sehen, das wird zusammengeschrieben, dann gibt es Ausschreibungen und dann gibt es immer mal die Situation, dass halt irgendwie eine Firma sagt, oh, ich habe jetzt vielleicht das nicht von dem Hersteller, geht es auch damit. Mhm. Na? Es gibt Dinge, da kann man das easy switchen. Es gibt aber eben auch, sag ich mal, Komponenten, wo es ein bisschen schwieriger ist. Also ich sag mal, ich gebe ein Beispiel, wir haben jetzt hier die Produktion das zweite Jahr wieder aufgenommen. Da hätte es überhaupt keinen Sinn gemacht, plötzlich andere Mischpulte als das letzte Jahr einzusetzen. Weil eine Show programmiert ist, da sind teilweise 150 Cues in den Pulten drin. Und wenn ich da im Prinzip nochmal neu anfangen muss, weil es ein anderes Pult ist, das geht nicht.
Das klappt, ja.
Dennoch hätte man da sagen können, keine Ahnung, man nimmt vielleicht einen anderen Lautsprecherhersteller, ne, um das halt in die Halle reinzubringen. Aber auch da gab es ja so bestimmte Abhängigkeiten, wo man gesagt hat, man will das mit einem bestimmten Hersteller machen. Mhm. Ja. Also die Vorgabe ist ganz klar da von unserer Seite. Man sitzt dann halt trotzdem mit dem Team auch schon zusammen. Sagt, guck mal, das ist so das, was ich mir dann vielleicht überlegt habe, was meint ihr? Und dann gibt es halt noch mal irgendwo vom Sendermann vielleicht den Input, lass uns mal lieber das vielleicht so machen, weil das Frequenzband besser mit dem anderen zusammenpasst, etc.
Genau, okay.
Also man gibt aber schon klar die Richtung vor. Ja.
Und wie entscheidest du zum Beispiel bei, also du hast gesagt, 18 Darsteller und eine Band. Da haben wir ja richtig viele Leute auf der Bühne. Da ist ja auch viel Entscheidung bei Mikros zum Beispiel oder sowas. Ne? Hast du ein Standard-Setup oder sagst du, das nimmst du immer und das machst du halt, gut, das ist nicht ein Sänger, sondern 18. Oder überlegst du dir nochmal, ach, das ist andere Musik, da brauchen wir einen anderen Sound, also machen wir schon an den Mics was anders?
Wir haben das im Prinzip so, ich habe das immer mal wieder gehabt, dass halt Bands, die ich halt auch betreut habe, wo ich reingekommen bin, dass die halt ein Endorsement mit einem bestimmten Hersteller haben. Ja. Und ich bin aber ein sehr, sehr großer Freund davon zu sagen, hey, ich versuche, das bestmöglich für mich funktionierende Mikrofon an der richtigen Stelle einzusetzen. Ja. Und das ist halt dann auch mal so, dass man sagt, okay, man muss herstellerübergreifend mischen. Und das ist eigentlich, sag ich mal, so der Weg. Ne? Ich weiß halt, keine Ahnung, ich will den Bassdrum-Sound so haben, dann setze ich meine Kombi halt ein, weil ich weiß, damit funktioniert es. Und das ist halt auch so ein Thema, gerade wenn du, sag ich mal, auf Festivals unterwegs bist oder irgendwo, dann versuchst du bestimmte Dinge irgendwo eine Konstante reinzukriegen. Wenn du jedes Mal ein anderes Mikrofon an der Trommel hast, na, dann sind das in der Regel nur Nuancen, aber du musst trotzdem wieder neu anfangen. Und deswegen versuche ich so Sachen einfach Konstanten reinzubringen. Ja? Anders ist es halt im Prinzip bei den Gesangsmikrofonen, die wir hier einsetzen. Das war wirklich ein langer Weg, muss man sagen. Also wir haben uns da über Wochen letztes Jahr Gedanken gemacht, was kann wohl funktionieren. Man hatte halt Erfahrungen von kleineren Produktionen. Und das waren viele kleine Produktionen. Das Thema war aber halt, wir waren nie in so großen Hallen, wo wir auch dann oft lange Nachhallzeiten haben. Ja. Das ist alles viel offener noch als in kleinen Räumlichkeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, die 5, 6 Sachen müssen wir ausprobieren. Ja, und müssen gucken, ob es damit geht. Und dann haben wir hier beim Proben haben wir schon sehr, sehr viel ausgeschlossen. Mhm. Ja, im Proberaum hat man schon gemerkt, oh, das funktioniert nicht, weil einfach viel zu viel Übersprechen von der Band in diese Kopfbügelmikrofone reinkam. Und hat halt immer weiter aussortiert, um nachher, sag ich mal, in der Kombination mit, das ist halt, sag ich mal, klanglich optimal, aber auch von der Mechanik ist es so, dass es für die Darsteller funktioniert. Und sind dann letzten Endes da halt irgendwann in dieser Filterung beim Produkt gelandet. So. Dann war es ein bisschen ein anderer Weg als beim Mikrofonieren von der Band.
Klar, das ist ja auch wirklich nochmal ein Sonderfall. Aber es ist ja quasi, alle Darsteller haben dieselben Mics. Mhm. Genau, okay. Ja. Wie löst man das in so einer großen Produktion mit Redundanz?
Naja, Redundanz, das ist auch immer so ein Thema, Markus. Überleg dir mal, wie weit willst du gehen mit Redundanz? Also du kannst halt alles mögliche Backup safen, du hast ein redundantes Pultsystem, kannst doppelt auflegen. Es ist immer eine Kostenfrage. Ja. Also das ist mal das Allerwichtigste. Und dadurch, dass man halt hier eben vielleicht nicht ein Millionenpublikum bei einer Show dranhängen hat wie bei einer TV-Show, verliert diese Redundanz relativ schnell an Relevanz. Ja? Das ist halt, kann man so auf den Punkt bringen, weil das Geld will in diesem Tourgeschäft keiner in die Hand nehmen. Dennoch ist es so, dass man natürlich da mit Produkten arbeitet, wo man halt weiß, die haben eine gewisse Sicherheit, ne, und die funktionieren einfach stabil. Das heißt, da ist ein Pult, da sind zwei Rechner drin, wenn einer halt irgendwie stehen bleibt, switcht es auf den anderen. Das sind halt so Geschichten, weil wie gesagt, wie weit will ich gehen? Also ich sag mal, ein Funkmikrofon, was halt irgendwo beim Darsteller dran ist oder ein In-Ear, wenn da die Batterie leer ist, dann ist sie leer, muss man sie tauschen. Mhm. Ja, also man kann dir jetzt im Prinzip hier hingehen, ein Darsteller, der ein Beltpack hat fürs Mikrofon und ein Beltpack fürs In-Ear, könnte dann halt jeweils noch ein Beltpack dabei packen, damit er direkt ein zweites hat, dann müsste umgesteckt werden etc. Das ist Quatsch, also da fällt was aus, muss man austauschen. Das ist also der kleinste schon, wo es anfängt. Mhm. So. Pultmäßig könnte ich mir zwei Pulte hinstellen, die redundant laufen. Ja, wenn aber der Weg im Prinzip in den Systemcontroller irgendwo aussteigt oder der Strom auf der linken PA-Seite weg ist, dann habe ich auch nur eine. Wie weit will ich gehen? Also das ist so das Thema, das jetzt so hoch zu spielen wie bei einer TV-Show, wo halt Millionen dranhängen, das wird im Tourbereich
nee. Nicht gemacht. Ist schon mal was Krasses passiert?
Na, was willst du als krass bezeichnen?
Also, ja, sagen wir mal, eine Seite fällt aus, wenn ich, also etwas, also das, was das Publikum schon merkt.
Das Krasseste, sag ich mal, oder Spannendste für mich war halt noch zu den Analogzeiten, wenn da halt dann plötzlich eine Faderbank vom Analogpult nicht mehr ging. Ja, das war eine glückliche Fügung. Da hast du halt irgendwie 8 Schräubchen aufgemacht, hast das rausgeholt und hast vielleicht die Fader, die du rechts nicht brauchst, links hingelegt, eingesteckt und es ging wieder. Ja, also das waren halt so die krassesten Geschichten, weil spannend während der Show. Ansonsten, ich meine, Effektgerät raucht mal ab, weil es halt so heiß geworden ist. Und bis du das aber halt realisierst, dass das Effektgerät dieses Störgeräusch irgendwo reinspielt, vergehen halt, sag ich mal, doch wertvolle Sekunden und plötzlich hast du halt eine riesige Flugzeuglandung auf der PA drauf. Denkst, wo kommt die her? Ne? Scheiße, ja. Also das sind halt so Sachen, die krass sind. Ansonsten, toi toi, muss man sagen, wenn was ausfällt, also Mischpult, Digital-Mischpult, war es immer beim Aufbau, also ist nicht hochgefahren oder. Und ansonsten, nee, also nichts Massives. Wie gesagt, ein Funkmikrofon, was mal ausfällt, wo man dann ein Sperrmikrofon rausbringt, solche Dinge. Was vielleicht noch auch ja doch ganz spannend war, ich hatte mal eine Zeit lang einen Mischpulthersteller und habe einen Monitor gemacht für eine Produktion. Und da war Pyro mit am Start und die Pyro-Jungs hatten halt so richtig krasse Teile unter der Bühne, so diese Mega-Boom-Teile. Ja. Und diese Druckwelle hat halt jedes Mal den Rechner von diesem Pult lahmgelegt. Das heißt, der hat quasi zum Schluss diesen Pyro gezündet und das Pult war aus. Ja, so hat er wieder hochgefahren und ging auch alles ganz normal weiter. Es war glücklicherweise nur die Surface, die das betroffen hat. Also das Audio hat weiter funktioniert. Aber die Surface war dann echt jedes Mal black. Ne? Und wir haben dann experimentiert und haben dann den Monitorplatz irgendwann nochmal ein bisschen weiter von der Bühne weg positioniert, damit halt eben bei diesem Effekt nicht diese Druckwelle den Rechner irgendwie lahmgelegt hat. Das war ganz strange.
So Stories, das ist doch geil, auf jeden Fall. Sind überhaupt analoge Pulte noch irgendwie ein Thema?
Auf jeden Fall.
Ja? Ja. Nutzt du auch welche in Produktion?
Also aktuell nein, weil, sag mal, gerade wenn wir jetzt auf die Produktion hier gehen, das wäre mächtiger Aufwand, das mit einem Analogpult zu machen, weil so viele Plugins etc. Damit verbunden sind, Showszenen, das, also externe Geräte, die man einbinden müsste, ging gar nicht. Also da wird der FOH-Platz viermal so groß. Monitorseitig genauso. Ja.
Aber bei klassischen Band-Situationen findest du das schon.
Ja, ich finde das geil. Also ich sag mal, gerade jetzt wie ein Kollege, das halt bei einer anderen deutschsprachigen Band macht, wo er sagt, hey, ich habe einen analogen Frontplatz. Ja klar. Weil es ist viel strukturierter, du verlierst dich nicht in Sachen. Das passiert ja leider bei den digitalen Programmierungen, wenn ich jetzt mal auf eine Live-Band ausgehe, da verliert man sich halt nach einigen Shows. Hast du irgendwelche Sachen drin und man verliert sich in den Funktionen und vielleicht, sag ich mal, der Klang steht nicht mehr so im Vordergrund. Und analoges Pult, du siehst genau, was los ist. Du hast alles sofort im Blick. Es ist ein anderes Feeling, du mischst anders. Also du fasst halt einen Gain an, du kannst ja hier ein bisschen am AUX drehen, ein bisschen an der Klangregelung, alles gleichzeitig. Du bist ja so im Flow drin, ist ein anderes Arbeiten. Ist auf jeden Fall geil. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, Künstler XY, ich mache halt hier ein paar Clubshows, uns möglich wäre, sag ich mal, das kompakt zu gestalten, würde ich das auf jeden Fall analog machen. Mhm. Geil. Also gerne auch in den Clubs, wo analoge Pulte stehen.
Ja.
Ne? Weil es macht richtig, macht Laune, ja klar. Mhm. Super.
Wo wir gerade Clubs und, sagen wir mal, Riesenproduktionen wie hier oder Open Air, kann man sagen, dass dir das als Tonmann das eine mehr Spaß macht als das andere? Oder sind es einfach völlig verschiedene Welten? Oder ist es vielleicht sogar ziemlich das Gleiche für dich?
Das ist eine interessante Frage. Habe ich so noch gar nicht richtig drüber nachgedacht, weil für mich ist eigentlich der Inhalt das, wo ich das dran festmache, macht es Spaß oder nicht. Also gibt beides. Ich meine, klar, Outdoor-Bühne, Festival oder, sag ich mal, eine Outdoor-Tour, wo du halt eine fette PA hängen hast, hast ein großes, begeistertes Publikum. Das macht Riesenlaune, aber im kleinen Club, wo du halt viel näher dran bist, wo auch der Künstler näher dran ist und oft, sag ich mal, anders das erlebt und anders abgeht, hat auch seinen Reiz. Also das eine besser oder schlechter, ist beides geil.
Beides geil. Ja. Und du als Tonmann, Monitormann, egal an welcher Position, ist es für dich auch ein Konzert wie so ein, sag mal, ein Tunnel oder sowas, weil so auf der Bühne, weißt du, klar, das Publikum ist direkt vor dir, du gehst ab, aber du fühlst dich ja sicherlich auch ebenso als Teil dessen, was da gerade abgeht, weil du es ja auch bist. Spürst du das auch so?
Ja.
Schon.
Also ganz, ganz wichtiges Thema. Also das ist mit, warum ich das mache, weil ich mich als Teil des Ganzen halt sehe und auch fühle.
Ja.
Also man wird es halt sehen, vor so einer Show, es ist eigentlich, ich bin ein entspannter Typ und den ganzen Tag ist eigentlich easy. Aber dann so ein paar Minuten, bevor die Show losgeht, dann ist halt der Showmodus an. Ja. Dann bist du so und denkst so, ah, jetzt passiert's gleich. Ja. Und dann geht's los und ich hatte das auch hier gerade, also das ist wirklich, ich bin da auch so ein bisschen vielleicht überemotional, aber als wir die erste Hallenshow letztes Jahr mit dem Projekt gemacht haben, habe ich nach der Show erst mal, keine Ahnung, 5 oder 10 Minuten hinterm Pult auf dem Teppich gelegen und habe das alles mal so wirken lassen, weil das einfach so, diese monatelange Arbeit und dann halt diese begeisterten Kids auch noch bei dem Projekt, weil das sind ja Kinder, die du begeisterst. Das hat mich so geflasht, da habe ich echt mal danach so, war echt geil.
Dann geht es ja definitiv wie Musiker. Ja. Da übrig sich fast die andere Frage, hättest du auch Bock mal auf der Bühne zu stehen? Nur mal als Gedanke, egal ob du das verspielst oder nicht.
Ja, habe ich oft drüber nachgedacht auch so, weil gerade mit den alten Bandkollegen, die man halt so trifft aus der Jugend, sag ich, jetzt mit dem Know-how, mit dem, wo man weiß, was möglich ist, auf der Bühne mal zu stehen und zu spielen, wäre ein mega Reiz, aber ich sag ganz klar, ich habe jetzt jahrelang nicht mehr so musiziert. Ich könnte die Performance am Instrument nicht bringen und deswegen wird es wahrscheinlich nicht so einen Spaß machen. Mhm. Aber habe ich drüber nachgedacht. Kann ich
mir vorstellen. Dann können wir mal gucken, was wir noch so starten. Ja. dann zu dem Thema Monitormann. Jetzt spreche ich dich mal als Monitormann an.
Ja.
Weil es hören ja einen Haufen Musiker zu und ich glaube, es wäre mal spannend, drüber zu reden, wie kann, wenn man einen Monitormann hat, wie können die Musiker dem das Leben leicht machen? Oder andersrum, gibt es Dinge, wo du sagst, Leute, sowas, Thema Soundcheck und sowas, so Verhaltensmuster sind super nervig und verzögern alles?
Naja, ich sag mal, das Wichtigste ist für einen Soundcheck, du brauchst eine Struktur. Na, also ich sag mal, was halt immer hochgradig sag ich mal, für Reize sorgt in der ganzen Mannschaft, wenn der Gitarrist halt irgendwie als Letzter auftaucht, und als erster sein Amp auf 11 dreht und dann rumnudelt. Ja?
Ja.
Das sind so Sachen, die brauchst du eigentlich im normalen Produktionsablauf nicht, weil es stört einfach. Ja. So, und eine gute Struktur, man sagt, keine Ahnung, Jungs, wir machen um 14 Uhr Soundcheck, ja, und man weiß, keine Ahnung, vielleicht hat noch der Schlagzeuger einen Termin, wir können mit dem nicht anfangen, muss ja nicht sein. Mhm. Ja, man strukturiert es durch, weiß, keine Ahnung, der Keyboarder ist am Start, Gitarrist ist am Start, ja, kann die Signale halt im Prinzip checken. Und dann spielt man halt eine Nummer an, da reichen ja schon 16 Takte und dann stoppt man und sagt, okay, Schlagzeuger, was brauchst du noch? Bassist, was brauchst du noch? Ne, Keyboarder, was, wo fehlt's? Ne, und schiebt sich halt so rein. Also nicht produktiv ist zu sagen, keine Ahnung, wir spielen halt irgendwelche Songs wahllos den ganzen Song lang und nach dem Song auch, was war denn da, so musikerseitig. Also diese Struktur ist wichtig und vor allen Dingen, wenn man halt so wiederkehrende Geschichten macht, also als Musiker oder als Band sollte man vielleicht hingehen und sagen, keine Ahnung, es gibt den Song, den spielen wir immer zum Soundcheck, da wissen wir, wie er klingen muss, ja, auf anderen Systemen. Und vor allen Dingen, sag ich mal, ganz wichtig, nicht irgendwelche neuen Songs, die man sich überlegt hat, vielleicht auf dem Weg zum Gig, als erstes beim Soundcheck anspielen. Weil der ist eh noch nicht zusammengekittet. Und da kannst du keine Soundbasis drauf aufbauen. Hm. Also das sind so eigentlich die elementarsten Dinge, wo ich sage, die Struktur muss passen und nicht irgendwie wahllos irgendwelche Geschichten.
Ja. Und nicht nerven zwischendrin. Sehr gut. Dann bist du nicht nur Tonmann und Monitormann, sondern machst ja auch Produktionsleitung. Mhm. Das ist ein Job, wo sich, glaube ich, viele nicht so wirklich vorstellen können, was da alles passiert. Können wir mal an einem exemplarischen Tag durchgehen. On Tour, was macht der Produktionsleiter?
Naja, on Tour, also.
Oder
vielleicht vorher. Also wichtig ist, dass man versteht. Also als Produktionsleiter hast du in der Regel viel mehr Arbeit, bevor im Prinzip der Tourtag oder Produktionstag am Start ist, als das in der Regel an dem Produktionstag ist. Das heißt, man muss sich gut vorbereiten, muss mit allen Gewerken, mit der Halle, mit vielleicht Vorbands, mit allen Beteiligten, die arbeiten, muss man sich austauschen, was kommt auf einen zu, also auf die Produktion zu, muss das halt zusammenfügen, muss diese Informationen zusammentragen, muss vor allen Dingen gucken, dass halt die Crew informiert ist, ne? Wann muss man wo sein, wie wird angereist, diese ganzen Themen, die halt so ein bisschen mit reinspielen, um dann letzten Endes möglichst entspannt diesen Produktionstag vor Ort laufen zu lassen. Weil ich sag mal, je besser du vorbereitet bist, desto mehr Headroom hast du halt vor Ort, um vielleicht auf Eventualitäten einzugehen. Weil es ist immer so, du kannst so gut vorbereiten, wie du willst, es kommt irgendwas, was plötzlich anders ist, als jemand kommuniziert hat oder jemand hat was anderes gesagt, wie er gemeint hat. ne, oder verstanden, so Sender-Empfänger-Probleme passieren oft, also man braucht viel Headroom, deswegen so viel wie möglich im Vorfeld abchecken und dann ist halt der Produktionstag im Prinzip so, du bist der Erste, mhm, ne, und weist die Gewerke ein, ne, kümmerst dich darum, wo kann der Truck oder die Trucks ranfahren.
Okay.
Na, machst Sicherheitsunterweisungen halt unter Umständen, wenn du halt personell vielleicht nicht aufgestellt bist mit Stage Manager etc. Weist halt alle Gastgewerke ein, weil du dann örtlich Helfer hast in der Regel. Ja, bis hin, dass du halt sagst, ich kommuniziere an den Tourmanager halt den Zeitpunkt für einen Soundcheck, der sich vielleicht verschiebt. Mhm. Und ja, Security-Einweisungen am Nachmittag. Dann halt gucken, dass halt die Show pünktlich losgeht, ne, dass man nicht überzieht. Es gibt oft strict Curfews, ja, wo man halt sagt, da kann man nicht länger machen, da muss man drauf achten, muss halt dann als Produktionsleiter mit jemandem kommunizieren, dass er halt der Band auch weitergeben kann, während die spielen. Und ja, nach der Show im Prinzip das Ganze wieder rückwärts. Ne? Gewerke raus, bis halt zur Übergabe, sag ich mal, in der großen Halle, ne, wo man sagt, okay, es ist alles ganz, gab keine Schäden, ne, ist niemand verletzt worden. Wir sind jetzt wieder raus, der Nächste kann rein.
Ja. Das heißt, du bist definitiv der Erste und der Letzte.
Ja.
Kann man schon so sagen. Und wie die Spinne im Netz, die quasi sämtliche Fäden laufen einmal über dich. Ist schon so, ne?
Ja.
Ja. Krass. Krasser Job. Gut. Ich finde, da sind wir showmäßig schon echt, haben wir einen guten Rundumschlag von dem, was du gemacht hast. Jetzt weiß ich noch eine Sache von dir, über die ich auch noch ganz kurz reden will, die hat überhaupt nichts mit Musik zu tun, weil du fährst ja ganz gern auf Motorrädern durch die Gegend. Und das nicht nur auf den Highways dieser Welt, sondern eigentlich eher off-Highway. Du bist, wie nennt man das, Enduro-Instructor oder sowas?
Ja, ich bin...
Kann man das so sagen?
Ja, genau. Also ich bin ja Fahrlehrer vielleicht für den Laien, ne, ja, kann man sagen. Ja. Wobei Fahrlehrer ist ja ein bisschen ein weit gebrauchter Begriff. Ich bin in der Tat nicht Offroad-Instructor.
Ja.
Das heißt, ich bringe Leuten, die vielleicht, sag ich mal, noch nicht so gewohnt sind, das Fahren im Gelände auf großen Enduros bei. Also keine Sport-Enduros, wie man das kennt halt vom Motocross.
Ja.
Das sind wirklich große Reise-Enduros, Adventure-Bikes. Und ja, bin da halt mittlerweile auch ganz gut unterwegs und mache da ganz interessante Geschichten.
Geil.
Ja, es ist halt ein schöner Kontrast. Ne? Und total. Letzten Endes, Markus, das kam halt auch ganz klar so, zwischen 20 und 30 war die Zeit, wo ich halt nur Job und nur Technik, Ton, Konzerte, Bar.
Ja.
Und da war irgendwann kein Hobby mehr da und dann kam es zur glücklichen Fügung, sag ich mal so. Mit Ende 20 habe ich das halt so lieben gelernt und mache das auch parallel.
Und das, ich höre das so raus und glaube auch, es ist wahrscheinlich extrem wichtig, sowas zu haben.
Ein Ausgleich ist ja wichtig. Ich merke es halt, sag ich mal, gerade bei meinen jüngeren Kollegen, die es vielleicht noch nicht so sehen, weil ich habe es früher auch nicht gebraucht, aber mittlerweile ist es so, du brauchst halt einfach mal eine Möglichkeit abzuschalten und einfach mal diesen Stress, der es wirklich ist, wenn du ja halt jeden Tag im Prinzip unterwegs bist und es geht immer weiter, einfach mal abzuhaken. Ne? Wo du sagst, okay, jetzt lasse ich das mal los und mach was ganz anderes. Und wie gesagt, die Motorradthematik, gerade das Endurofahren, in den wilden Weiten irgendwelcher Wüsten, da musst du die ganze Zeit am Start sein, da kannst du noch nicht mal über irgendwelche Dinge nachdenken während dem Fahren, weil in dem Moment, wo du halt an was anderes denkst, bist du aus und der Spur weg und liegst ja vielleicht auf der Nase.
Ja.
Und das ist für mich, wie gesagt, das super Ventil, um zu sagen, komm, alles andere und dann kann man auch wieder frisch in eine neue Produktion reingehen.
Wie oft machst du so eine krasse Tour im Jahr? Kann man das, oder ist das völlig...
Ist ganz unterschiedlich. Also ich sag mal, dadurch, dass ich ja selbstständig bin, kann ich mir das ganz gut einteilen und je nachdem, was es für Projekte sind, motorradseitig, versuche ich das halt zwischen die anderen Projekte reinzuschieben. Aber man kann schon sagen, die letzten Jahre waren es so 40% Motorrad und 60% in der Musikbranche.
Cool.
Das ist schon so.
Das ist natürlich schöner Luxus. Ja. Super. Jo, Mensch. Dann sage ich vielen, vielen Dank für all die Infos.
Gerne.
Und dann gucken wir gleich nochmal ein bisschen über eure Systeme drüber.
Cool.
Und ich sage schon mal Danke an der Stelle.
Super. Vielen Dank euch.
Jo.
Die Links und Erklärungen zu den ganzen Themen, die wir eben hatten, findet ihr wie immer unter tourgespräche.de. Da gibt es auch alle anderen Episoden dieses Podcasts zum Nachhören. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann geht doch auf iTunes, abonniert meinen Kanal, gebt mir eine Rezension und wie immer erzählt allen davon, die ihr kennt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal. Tourgespräche.